So Lebensanreiz, den werden aber im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, endlich mal ein erfolgreiches Spiel, ein Sieg. Du weißt ja, sowas ist ja ganz knapp. Wir haben ja immer zwischendurch noch geschrieben. Und jetzt muss ich mal sagen, wäre es anders gekommen, wie es Gott sei Dank nicht gekommen ist, wären wir ja auch ganz unten gewesen. Hätte man das Spiel zum Beispiel verloren, wäre man jetzt wie Mainz 15. Und würde nicht so fröhlich aus der Wäsche gucken wie wir als Achter gerade. Also alles richtig gemacht. Und für mich der Mann des Spiels, Marco Friedl, und ich sage dir auch warum, hätte der nicht die rote Karte bekommen, hätten wir das Spiel niemals gewonnen.
Ja, moin Sepp, moin liebe User. Also definitiv hätte Fahrradkette, was du da gerade gesagt hattest, mit der hätten wir nicht und so. Fakt ist, wir haben 2-1 gewonnen. Bei der anderen Sache gebe ich natürlich recht. Hut ab vor Marco Friedl. Da steige ich jetzt sofort ein. Wir als Werder-Fans, war es denn eine rote Karte, Sepp? Wie gesagt, nachher ist immer leicht darüber zu reden, weil wir das Spiel jetzt gewonnen haben. Aber hätten wir das Spiel nicht gewonnen, da wären wir wieder hätte Fahrradkette. Hätten wir wahrscheinlich anders geredet. Also jetzt objektiv, versuch objektiv zu sein. Also, es war eine rote Karte, oder?
Ich hätte jetzt in den ersten Momenten gesagt, glaube ich, nein, vielleicht nicht. Aber wenn man sich das dann nochmal in Ruhe angeguckt hat, ja, doch. Und zwar, ich glaube auch aus einem Grund, weil er vielleicht den Ball auch nicht so klar geklärt hätte. Weißt du, hätte der den richtig ins Seitenaus geschossen oder so? Meines Erachtens, da hätte man auch als Schiri sagen können, ganz entspannt, ja komm, kriegst du gelb, alles gut. Da war Jung noch, meine ich, auf der Höhe so, ne, ungefähr, auch wenn der jetzt nicht der Schnellste ist. Aber der hat den Ball ja mehr leicht berührt, aber der lief ja quasi auf den Strafraum dann weiter zu. Von daher muss man das schon geben, ja.
Wie gesagt, das ist ja auch einfacher, weil wir gewonnen haben, dass man das jetzt zugibt, dass eine rote Karte war, ist das so definitiv. Ja, nee, ich habe dir zum Einstieg, als wir gerade ein bisschen vorgeplaudert haben, selbst habe ich gesagt, das war fast wie damals die Europapokalabende vom Werder gestern, nur das Flutlicht fehlte. Also es war echt grandios, es hat Spaß gemacht, vor allen Dingen, wie mutig die Mannschaft mit 10 Mann war, wie oft waren wir noch mit 4, 5 Leuten, obwohl wir ein Mann weniger auf dem Feld waren im gegnerischen Strafraum von Mainz. Wir müssen ja, oder nicht, wir können das Spiel nur 3-1 gewinnen. Einmal der Grüll die Chance hier hat und dann einmal, boah, habe ich mich aufgeregt, Keke Topp muss einmal nur querlegen. Da ist der Romano Schmid ganz blank vorm Tor, dass er das nicht sieht, also habe ich mich richtig aufgeregt. Aber wie gesagt, also es hat gestern alles in allem richtig Spaß gemacht. Außer natürlich das 1-1, was der Zetterer da macht, das geht natürlich gar nicht. Aber sonst das ganze Spiel, die Mannschaft lebt. Und ihr wisst genau, ich bin auch, wenn was Positives ist, ich hau nicht nur drauf auf Marvin Ducksch. Ich muss da auch loben, da breche ich auch eine Lanze für ihn. Wie engagiert er gestern an der Seitenlinie war, als er ausgewechselt wurde. Ganz großen Respekt. Dann beim Tor von Derek läuft er über den ganzen Platz zur Eckfahne, nimmt ihn in den Arm, freut sich total mit ihm. Deshalb, auch wenn ich viel auf ihn draufhaue, aber das war gestern, so stelle ich mir einen Profi vor, nicht sauer, dass er ausgewechselt wurde, nicht eingeschnappt. Sogar Leo Bittencourt habe ich nachher gesehen bei der Siegesfeier in Anführungsstrichen, dass er sogar gelacht hat, obwohl er keine Minute gespielt hat. Und das hat mich gestern echt, echt positiv gestimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war richtig, das Werder-Herz ist gestern richtig hochgesprungen. Das ist 27 Etagen hochgelaufen gestern. Also das war richtig, richtig stark. Also die kämpferische Leistung dann, wie gesagt, vor dem Elfmeter der Spielzug, das war ja Tiki-Taka vom Allerfeinsten, was wir da die Räume bespielt haben. Dann das 2-1, ein super Konter aus dem Lehrbuch. Besser kann man es nicht machen, auf jeden Fall. Dann 10 Sekunden vor seinem Tor ist der Derek noch am eigenen 16er. Dann fängt er an zu winken. Romano Schmid legt ihn genau, wie er kommen muss. Der erste Kontakt vom Derek überragend und er macht noch einen kurzen Eck. Den musste auch erstmal im kurzen Eck da reinmachen. Also gestern echt für die Mannschaft. Echt nur Superlativen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl, wenn ich dann die Noten bei Kicker lese oder bei Deichstube lese, war ja gar nicht Superlativ. Ich glaube, es war eine 2 oder 2-2 und sonst gab es nur 3, 4 und 5. Aber wie gesagt, ein Sieg der Moral. Und nochmal, alle, die denken, ich bin der größte Hater von Marvin Ducksch, Hut ab vor seiner Leistung gestern, auch dass er den Elfmeter reingemacht hat, was ich auch super fand, Sepp, und dann bist du gleich dran, dann bin ich fertig mit meinem Monolog, dass er seinen besten Kumpel geholt hat, von der Tribüne runter mit ihm eingeschlagen hat. Das ist menschlich, das ist sozial, das finde ich überragend, dass er das auch erzählt hat. Und ganz großes Tennis gestern vor Marvin Ducksch.
Ja, und da direkt noch eine Anschlussfrage an dich. Marvin Ducksch beim Elfmeter, Gefühl immer. Fühlst du dich da sicher als Fan?
Komischerweise nochmal, aber beim Elfmeter, ich glaube, hat er überhaupt schon Elfmeter verschossen? Ja, damals gegen Augsburg, genau. Den hat er verschossen, genau, als er Füllkrug einschießen wollte, genau. Aber ich glaube, danach hat er, korrigier mich, danach hat er, glaube ich, immer getroffen. Auf jeden Fall meiner
Ich
Meinung nach.
glaube, war bei der Statistik, war ja nochmal so zu sehen im Fernsehen, da waren, glaube ich, zwei rote Punkte. Ja, ich glaube, er hat zwei verschossen insgesamt, aber aus meiner Sicht
Okay.
auch, nachdem Füllkrug ja dann auch, ich glaube, in der zweiten Liga hat er auch nochmal was verschossen, wenn er da, als er dann weg ist von uns, immer sicherer. Ich finde, die schießt auch richtig gut und um mal halt deine Frage auch noch zu, oder deine Antwort zu ergänzen, für mich auch, also ein total glasklarer, sicherer Schütze. Ich glaube auch, selbst wenn er jetzt bei 10 Elfmetern einmal versemmelt, würde er wahrscheinlich dann trotzdem eine Trefferquote wieder bei den nächsten 10 von 9 haben. Und das ist halt auch super wichtig, dass du jemanden hast, der sauber Elfmeter schießt. Da gibt es auch immer Geschichten, weiß ich nicht, was auch letzte Saison oder davor, wo die eine Mannschaft hatte, irgendwie fünf Schützen, die haben alle keinen Elfmeter reinbekommen. Ne? Also, das
Dazu
ist auch
zwei Sachen
wichtig.
ganz kurz. Punkt 1 zum Duxch. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, kommt der Ball 10 cm tiefer, hat der Zentner den, muss man auch ganz ehrlich sein, ne? Weil er ist ja dran. Tiefer hält er den Elfmeter. Und du hast gerade richtig gesagt, ich habe gestern Abend natürlich nach dem Spiel mir alles angeguckt, nochmal die Zusammenfassung der anderen Spiele dann sogar mir gegeben. Und Leipzig, der Openda, so habe ich es gestern verstanden, der hat jetzt den dritten Elfmeter nacheinander verschossen. Und dass der dann noch zum Punkt geht, das verstehe ich. Also nächstes Mal wird er wahrscheinlich nicht zum Punkt gehen. Also wie gesagt, aber jetzt bleiben wir hier, ist ein Werder-Podcast, bleiben wir bei Werder. Man muss vom Glück sprechen, also 10 cm tiefer und der Torwart hat den, meiner Meinung nach.
Ja, genau, Zentner, ja. Ja, aber war halt so geschossen, du kennst es ja auch, wie man es schießt und dann war gut. Wo wir jetzt über Zetterer kurz reden müssen, bevor wir nochmal allgemein was sagen. Zetterer muss ich auch sagen, wenn man sich die Bilder anguckt, erstmal rennt er in den Stark selber rein, in den eigenen Mann, aber er geht auch ganz, ganz, ganz schlecht von seiner Handhaltung zu dem Ball hin, ja. Also der hat ihn überhaupt gar nicht unter Kontrolle gehabt. Das war auch noch, bevor er überhaupt eine Berührung hatte. Ich weiß nicht, der hat eigentlich schon abgeschaltet, ne?
Wir ehemaligen Torhüter, Sepp, du Torhüter gewesen, meine Wenigkeit Torhüter gewesen, mit dem ich gestern Werder geguckt habe, auch jahrelang Torhüter gewesen. Und wir beide haben sofort gesagt, den muss er fausten, den darf er nicht fangen, den muss er einfach fausten. Dann ist der Ball schon mal aus der Gefahrenzone raus. Da muss er gar nicht versuchen, den zu fangen. Das meinten Sie als
Ja,
Ehemaliger.
und aber der macht das alte Torwartweh überhaupt nicht. Müsst ihr euch mal gucken, wie er da hingeht, wie er seine Hände öffnet, um den Ball zu fangen. Also da passt vorne und hinten nicht. Aber du hast recht, natürlich muss er fäusten dann. Das sah man ja auch danach in der zweiten Halbzeit bei einer Aktion mit einer Faust. Aber man sieht
Genau.
auch sofort die Verunsicherung. Und zwar war das das war dann auch nochmal in der Drangphase. Ich kann das nicht mehr ganz nachvollziehen, welche Minute das war. Aber da war auch ein sehr, sehr langer Ball. Und da geht er halt nicht raus. Und der Spieler war am Fünfer. Im Fünfer stand er schon drin. Und meines Erachtens hätte der auch da rausgemusst. Aber dann ist er meines Erachtens nicht rausgegangen, weil er halt vorher diesen größeren Fehler gemacht hat in der ersten Halbzeit. Aber er hat natürlich auch viele gute Aktionen gehabt auf der Linie. Einiges weggehalten. Hat uns dann nochmal im Spiel gelassen. Sehr gut. Ich muss sagen, weil du warst so richtig schön euphorisch, deswegen wollte ich dich vorhin nicht unterbrechen. Das Spiel war jetzt aber aus meinem Empfinden gar nicht so überragend, weil wir hatten einen guten Start und dann hatte ich irgendwie schon das Gefühl, dass wir wieder zu wenig tun nach vorne. Ja, da hatten wir kaum noch eine Chance in der ersten Halbzeit, kriegen dann dieses unnötige Gegentor durch den Fehler und in der zweiten Hälfte. Da ging es ja los. Die Mainzer hatten ja schon, also die haben keine glasklaren Torchancen gehabt, aber ich hatte immer so das Gefühl, wir kommen nicht hinten richtig raus, wir halten die Bälle vorne da nicht lang genug, um ein bisschen so Entlastung zu kriegen. Die haben dann schon mehr und mehr gedrückt und ich habe jetzt Friedl nicht umsonst angesprochen. Das war wirklich aus meiner Sicht ein totales Glück, weil die haben dann noch mehr kombiniert, noch mehr probiert, das Tor zu erzwingen, die Mainzer. Unsere Abwehr hielt aber noch sehr gut immer die ganze Zeit dagegen, da standen wir prima. Und dann machen die natürlich vor dem Tor auch spielerisch einfach einen kleinen Fehler. Und dann, wie du gesagt hast, ist einfach Raum da. Und wir müssten ja eigentlich noch mehr Tore nachher schießen. Also gefühlt jedenfalls, ja, waren da doch schon deutliche Möglichkeiten. In der ersten Hälfte hätte man bei dem Elfmeter, hätte Stay normalerweise auch irgendwie mal das Tor treffen. Aber hat es ja diesmal sogar getroffen. Der andere Spieler hat den Ball ja abgewehrt. Aber hätte man vielleicht auch mal das Tor erzielen können. Ich glaube, wir hatten sonst gar nicht so riesige Torchancen in der ersten Halbzeit. Nochmal einen Schuss, meine ich. Aber da waren wir auch nicht so zwingend. Ich fand es jetzt, durch die rote Karte hatten wir Räume nach vorne, weil die noch mehr gedrückt haben, wir noch hinten waren. Hatte ich erstmal ein bisschen Befürchtung, weil Justin ja so früh draußen war. Vielleicht das ganz kurz, um meinen Monolog auch noch zu beenden. Leider auch schwere Verletzung, Bänderverletzung, Sprunggelenk. 4 bis 6 Wochen hat der Verein wohl gesagt. Also das sieht auch katastrophal aus. Aber wie die Jungs das dann gemacht haben, hätte auch gar nicht gedacht, dass Dux rausgeht, weil Dux für mich auch eigentlich eher vielleicht so ein Spieler ist, der auch mal so ein bisschen den Ball hält noch, wenn er dann nach vorne kommt. Aber gut, bei hohen Bällen wissen wir auch, geht er nicht hin. Aber wir hatten Grüll auf dem Platz, der jetzt auch nicht kein super überragendes Spiel gemacht hat, dass ich jetzt das Gefühl hatte, der muss auf dem Platz bleiben. Also interessanter Wechsel von Ole Werner, vor allem Grüll wurde ja dann noch in Anführungsstrichen bestraft, kam rein und wurde dann wieder ausgewechselt, aber es war ja eher taktischer Natur aufgrund der letzten Minuten und der Größe. Aber super, ja. Einfach geil umgesetzt und natürlich auch, das kannst du jetzt mal wieder machen, Ole Werner hat wirklich, was habe ich gesagt, grün-weißes Knäckebrot oder so gegessen ohne Ende. Hat ja auch noch einige Sachen rausgehauen da bei der Pressekonferenz.
Ja, aber Punkt 1 muss ich nochmal sagen, zum Thema Grüll will ich noch aufarbeiten, von meiner Meinung, die ich aufarbeiten möchte, ist die, dass er halt, ich will nicht sagen, stets bemüht, das ist ja immer negativ, aber er hat sehr viele Laufwege gemacht, hat auch einmal auf der rechten Seite, da wurde der Weiser überspielt, da ist er noch hinterhergegangen, hat den Ball ins Aus gegrätscht und so weiter, also der war läuferisch richtig aktiv gestern, das hat mir gut gefallen. Dann habe ich den Vergleich gezogen zu den Europacup-Abenden, weil die Europacup-Abenden bei Werder waren ja immer so aussichtslos, weil sie das Hinspiel 3-0 verloren haben, das Hinspiel 4-1 verloren haben. Und gestern war es halt aussichtslos durch die rote Karte. Und deshalb habe ich den Vergleich gezogen zu den Europacup-Abenden, weil du hast gesagt, oh, jetzt 11 gegen 10 passiert nichts. Aber ich denke mal, wir haben das gut bei den Dortmundern abgeguckt. Ne? Wir waren ja eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher war es ja, ein Spieltag vorher, Viertelstunde mit einem Mann mehr und haben auch nichts gerissen. Und deshalb war das schon ein gutes Anschauungsunterricht, den wir da hatten. Ja, und Ole Werner, also was mit dem los ist. Also ich sag mal so, lapidar, er fühlt sich wohl in seiner Haut. Der wird ja immer mehr zum Thomas Schaaf. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Thomas Schaaf hat damals schon im ersten Jahr seine Sprüche rausgehauen. Ole Werner fängt nach dem dritten Jahr an. Ja, was er den Spieler mitgegeben hat. Ich sage jedem Spieler, er soll ein Tor schießen, wenn er eingewechselt wird und solche Sprüche. Also immer mit Lachen im Gesicht. Also man sieht, dass er sich gerade richtig, richtig wohl fühlt. Und ja, so blöd das klingt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich habe das Gefühl, die Kritik von Marco Friedl und Marvin Ducksch nach dem Dortmund-Spiel haben ihm irgendwie gut getan. Seitdem ist er irgendwie gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich dann sehe, was Marvin Ducksch dann gestern als dritter Co-Trainer mitgearbeitet hat an der Seitenlinie, da muss es ja in der Mannschaft stimmen. Und ja, wir haben uns aufgeregt, ich persönlich habe mich auch aufgeregt, dass Marvin Ducksch da die große Klappe hatte, aber da sieht man natürlich auch den Siegeswillen. Ne? Die wollten halt gegen Dortmund, Punkt hat denen nicht gereicht und da ist schon wieder eine kleine Siegermentalität da und die hat man nur, das kann ich nur wiederholen, gestern gegen Mainz gesehen mit 10 Leuten, da wiederhole ich mich jetzt, da waren wir 4-5 Mal mit 5 Leuten im Strafraum von Mainz, obwohl wir einen Mann weniger auf dem Platz waren. Und da ist schon eine gewisse Siegermentalität da, muss ich ganz ehrlich sagen. Breite des Kaders, Transferpolitik, lange und breit mit Torben drüber gesprochen. Aber ich denke schon, dass Justin durch den Grüll jetzt kompensiert werden kann, der Ausfall, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat schon gestern gute Ansätze gezeigt und da kann es schon weitergehen. Und wie gesagt, unterm Strich, es passt alles und es wurde auch super wegmoderiert mit dem halt Krach mit Ducksch und Friedl. Da gab es mal Zeit, mal Werder, da wäre das, glaube ich, mehr ausgeufert. Und jetzt souverän moderiert von Ole Werner, meine persönliche Meinung.
Ja, ich habe gerade nochmal auf die Tabelle geschaut. Sicher wäre auch gut gewesen, hätte man Dortmund geschlagen, dann wäre man jetzt, ja, vielleicht sogar auch Tabellenzweiter, weil die Dortmunder sind gerade Zweiter mit 7 Punkten, Tordifferenz. Sie hätten ja dann einen Punkt weniger. Also uns hätte das sicherlich gut getan, da noch mehr Punkte zu holen, um dann auch ein echter Bayernjäger zu sein. So sind wir noch ein bisschen in der Pole-Position und müssen die jetzt erstmal am Wochenende schlagen, damit wir dann näher ranrücken an einen Punkt. Ja, also, dass die Mannschaft, das ist halt irgendwie das, also, dass es in der Mannschaft immer wieder stimmt, fand ich auch, hat man gesehen, auch Ducksch etc., das Feiern war richtig cool, weil er musste ja auch richtig weit laufen da, bis er da ist, habe ich auch schon gewundert, dass er dann so schnell da ist und ich glaube, da ist vielleicht der Vorteil dann doch, wir haben halt den Kader nicht großartig erweitert und die Kollegen spielen ja schon lange zusammen und die haben sich ja immer wieder, ich sage mal, aufgerafft und mannschaftlich einiges dann auch abgerissen, im positiven Sinne. Und das natürlich dann auch eine Diskussion unter vielleicht mit Friedl, mit Ducksch. Ich sag jetzt mal, die sind schon lange da. Ne? Ole Werner ist ja dann auch mittlerweile lange da. Ich glaube, da kann man auch vielleicht nochmal anders reden, als wenn alle irgendwie 3 Wochen da sind oder ein halbes Jahr. Ne? Also die wissen ja viel besser oder kennen sich besser aus, kennen sich besser untereinander und können es auch sicherlich immer mit Richtige einschätzen. Auch Clemens Fritz macht das ja nicht zum ersten Mal, ist jetzt nicht als Neuer da hinzugekommen, sondern erinnere dich noch mit Füllkrug in der Kabine in Sandhausen, glaube ich, ja, oder wo das war, ne? Ich weiß nicht mehr genau. da die Diskussion auf dem Flur und, ja. Also da ja. ist natürlich vielleicht der Vorteil, dass man da als Gruppe sehr geschlossen auch schon jetzt mehrere Jahre zusammenspielt und sie müssen halt nur immer wieder gucken, dass sie ans Limit gehen. Ja, und da brauchen sie meines Erachtens dann doch schon immer wieder ein bisschen mehr Druck. Deswegen wäre noch ein besserer Kader sicherlich wünschenswert, damit es jetzt nicht nur eine Freundschaftsmannschaft ist, diese Elf, die da immer spielen. Das ist zwar auch ein großer Teil, der wichtig ist, aber halt, dass wir auch noch ein bisschen noch weiteren Leistungsgedanken haben. Aber Gott sei Dank hat ja am Anfang auch gesagt, man hätte auch unten stehen können, wenn das Spiel blöd läuft. Aber so ist Fußball, reiner Ergebnissport, wie du immer sagst, ist halt so. Und solange die Ergebnisse stimmen, macht man halt immer alles richtig. Da interessiert einen auch keinen, dass du zum Beispiel bei einem Trainingslager warst und nichts gesehen hast. Und
genau.
niemand trainiert hat.
Genau.
Wir waren sogar läuferisch zwischendurch durchaus pari mit Mainz. Jetzt kann man das natürlich nicht mehr bewerten, um ein bisschen auf Statistik zu gehen durch das Fehlen. Aber auch Derek Köhn hier bei Bundesliga.de zum Beispiel schnellster Spieler von uns, 34 km/h. Also natürlich auch schon nicht so schlecht. Ja, alles richtig gemacht.
Ja.
Alles richtig gemacht, es wird punktuell eingewechselt. Krull hätte ich gar nicht gedacht, dass er den so bringt für die lange Zeit, aber hat auch funktioniert. Solange du Spiele gewinnst, machst du immer als Trainer alles richtig, von daher kein Problem und bin jetzt auch total entspannt mit den 5 Punkten, auch bei Bayern, selbst wenn man jetzt das Spiel verlieren sollte, was ja auch gar nicht gesichert ist, weil wir ja seit dann jetzt schon 9, ich bin jetzt irgendwie mal 18, 9 Spiele umgeschlagen.
Ja,
ja.
Spiele ungefähr.
Warum sollte kein Unentschieden weiterhin gehen? Die Bayern haben bisher noch keinen Punkt abgegeben, wird langsam mal Zeit. Und ich glaube da auch, dass da einiges noch drin ist. Aber selbst sozusagen mit 5 Punkten nach 4 Spielen wären wir dann auch immer noch gut im Soll. Und dann kann man immer noch schauen, wie Hoffenheim oder andere Mannschaften zu schlagen sind.
Ja, 3 Sachen, die ich gerade noch mitteilen will. Die erste Sache, Sepp, da ist aber auch gleich eine Frage an dich. Nach dem Fehler von Zetterer, Stark und Zetterer, beide ziemlich ruhig, gucken sich nur an, sagen eine Kleinigkeit. Da kann es auch schon mal bei anderen Vereinen anders ausgehen, glaube ich, bei sowas. Da war ich sehr überrascht, dass die beiden das so ruhig hingenommen haben. Was war dein Eindruck von der Situation nach dem Fehler von Zetterer?
Ja, gebe ich dir recht, sehr ruhig. Gut, der Zetterer ist ja vielleicht ein bisschen impulsiverer Typ als dann der Stark, hätte ich jetzt mal grundsätzlich gesagt, auch wenn der mal ein bisschen was sagen kann, aber du zielst ja vielleicht auf die Szenen danach ab, wo der Zetterer dann in der zweiten Halbzeit auch einige Bälle gehalten ist und da war natürlich dieses Aufpushen schon da und grundsätzlich ist ja die Frage, entweder muss er fäusten oder er muss halt ein klares Kommando, haben wir jetzt ja nicht mitbekommen, geben, weil der Stark einfach da im Weg ist. Aber der duckt sich ja auch gar nicht, ja, weißt du, wenn der Torwart normalerweise ruft, könnte er ja auch, sagen wir mal, sich klein machen und vielleicht hätte er etc. den Ball ja gehabt, weil ein großartiger Schubser und so weiter von Mainz war jetzt nicht da der Fall. Ruhig, okay, aber hinten, also etc. hat der Abwehr sicherlich auch gut getan, weil da einfach eine gewisse Explosivität auch mal verbal da ist und ich finde dieses Pushen, was wir jetzt auch gestern gesehen haben, war halt schon in vielen Spielen zu sehen. Und es ist halt immer ein Momentum und ich glaube, es ist halt wichtig. Jeder, der selber Fußball gespielt hat, braucht das halt. Also nur immer ruhig und du brauchst natürlich immer eine Mischung von Charakteren, aber gerade bei so einer Abwehrschlacht, wie es jetzt war, war es halt auch wichtig, dass da Leben hinten drin ist. Ne?
Ja, deshalb fand ich es halt bemerkenswert, dass die beiden das so ruhig gehandhabt haben, dass sie sich nicht gegenseitig angemacht haben. Du hast nur gesehen, die haben sich angeguckt, beide tief in die Augen geguckt auf jeden Fall. Und dann war ein bisschen was gegenüber die Lippen, aber kein großer Stress daraus entstanden. Das fand ich gut. Dann zweiter Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, Trainingslager. Was habe ich mich aufgeregt? Ich weiß das noch wie heute, ich werde mich da auch noch in 20 Jahren drüber aufregen. Aber jetzt, Fakt ist, du hast es gerade gesagt, Fußball reiner Ergebnissport. Bis jetzt hat Ole Werner im Zillertal alles richtig gemacht. Dann lass die ganzen Fans die Gasthäuser da besiedeln im Zillertal, lass die Bier trinken, lass die da die ganzen Kaiserschmarrn essen und so weiter. Wenn in der Bundesliga die Punkte stimmen, ist es halt so. Aber jetzt der dritte Punkt, Sepp, und das, ich will nicht sagen, dass mich das stört. Ja, ich drücke es mal so aus, mich wundert es. Ich finde, bei uns bei Werder Bremen arbeitet ein Geist. Und der Geist ist für mich Peter Niemeyer. Hast du irgendwie schon irgendwas, es war mal ein Interview in der Deinstube, es war, glaube ich, mal ein ganz kurzes Interview vor irgendeinem Bundesligaspiel, aber es existiert doch zurzeit nur der Geist Niemeyer, oder? Was war Clemens Fritz damals aktiv? Okay, Niemeyer sitzt auch auf der Bank, der hat auch gestern mit jedem Spieler abgeklatscht, das habe ich auch gesehen. Aber so was Interviews angeht oder die Präsenz in der Presse oder so, da, irgendwie gar nicht, da war Clemens Fritz viel, viel präsenter. Was ist da los? Ist das extra vom Werder gesteuert oder wie nimmst du sowas wahr? Also ich bin da echt sehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, du wolltest schon vom Geist von Malente, glaube ich, hat man früher bei der Nationalmannschaft gesprochen. Ja, ich gebe dir recht, es war am Anfang mal ein Interview. Der wird ab und zu schon mal zitiert für manche Themen, Naby Keita und so schon. Aber ich glaube, rund um den Spieltag ist es schon ziemlich wenig, gebe ich dir recht. Aber vielleicht ist auch die Aufgabenteilung erstmal so, ich sage jetzt mal, reinwachsen. Wir sehen jetzt natürlich Clemens Fritz eher nur aus der Perspektive der letzten vielleicht paar Monate. Keine Ahnung, wie lange war jetzt bei uns Clemens Fritz in der Rolle? Der ist, macht das auch schon sehr lange, ne? 4 Jahre, 5 Jahre.
Also, ich, Entschuldigung, dass ich mal kurz hier ins Wort greife. Es ist halt so, Clemens Fritz, die letzte Saison, ich gefühlt zu 100% nach jedem Bundesligaspiel stand er an der Kamera, dann Interview gegeben. Ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, Clemens Fritz, nach jedem Spiel stand er vor der Kamera. Und Peter Niemeyer, es ist erst der dritte Spieltag, okay. Aber ich meine, vor einem Spiel stand er vor der Kamera, aber nie nach dem Spiel. Der stand nie nach dem Spiel vor der Kamera. Und da, wie gesagt, nochmal der Vergleich zu Clemens Fritz. Letzte Saison, gefühlt nach jedem Spiel stand er vor der Kamera.
Genau, aber jetzt wäre jetzt das Thema auch für euch. Schreibt gerne mal eure Kommentare auch nochmal da rein, wie es war, wer sich noch daran erinnert, wie es halt bei Clemens Fritz war, als der ganz neu zu Baumann kam. Ich würde mal darauf wetten, Scoop, dass der dann auch nie was gesagt hat. Und uns das jetzt natürlich nur so vorkommt aufgrund der Lange. Deswegen hatte ich gesagt, wie lange der jetzt schon bei uns ist, der Clemens Fritz. Der hat ja letztes Jahr auf jeden Fall alle, also nachdem das klar war, fand ich, war der Baumann nicht mehr da. Da war er der Geist, oder? Den hast du ja nie mehr gehört, den Baumann. Der war auf keiner Pressekonferenz, der hat zu nichts mehr irgendwas gesagt. Also irgendwie laut dann, was war das, Mitgliederversammlung da irgendwann im November oder wann die war. Danach war der irgendwie, der tauchte gar nicht mehr auf. Nur zur Verabschiedung noch. Und irgendwie war der weg.
Und apropos Pressekonferenz, da geht es ja auch schon los. Pressekonferenz war immer Ole Werner, Clemens Fritz und jetzt auch Ole Werner alleine, ne? Nur als Beispiel.
Ja, das hatten die aber irgendwo mal bei der Deichstube reingeschrieben, dass das geändert wird. Und dann, ich weiß es aber auch nicht, warum man das jetzt gemacht hat, dass Ole Werner es alleine macht, weil dann wird es ja noch kürzer, die Pressekonferenz.
Ja, war ja nur 18 Minuten jetzt wieder auf jeden Fall vor dem Spiel gegen Mainz. Aber ich meine, Fakt ist es, das wurde auch erklärt, ja. Aber da ist auch schon wieder, das meine ich damit, so man muss ja das ganz Allgemeine sehen. Fakt ist, dass Peter Niemeyer nicht mehr da sitzt. Dass es erklärt haben und so, ist ja alles gut. Aber sprich, Clemens Fritz saß da, Peter Niemeyer sitzt da nicht mehr. Das ist der Fakt halt, ne? Peter Niemeyer sitzt da nicht mehr. Und egal, ob sie es erklärt haben oder nicht, du weißt, was ich meine damit. Er sitzt da aber nicht.
Ja. Gebe ich dir recht, schreibt gerne mal eure Meinung dazu, auch zum Spiel natürlich. Kanal abonnieren, denkt immer daran, damit ihr nichts mehr verpasst. Ganz kurz nochmal ein bisschen Input U23, da habe ich sie noch gelobt letztes Mal. Schon verlieren die gegen den Mitaufsteiger. Todesfelde 2-1, natürlich jetzt nicht ganz so gut, bleiben immerhin noch 9. mit 10 Punkten. Aber man hätte halt sich ein bisschen weiter nach oben orientieren können. Wie gesagt, ist auch eine 18er-Gruppe, ganz unten der HSV 2. Mit 5 Punkten, da ist also noch ein bisschen Abstand. Aber wenn man sich TSV Havelse anguckt, in meinem Alter weiß ich das noch, aus dem Bundesliga-Manager, gab es den früher auch in den 90er Jahren, die haben 9 Spiele, 27 Punkte. Das ist doch mal was. Ja, bei einer Differenz hier, wenn ich sehe, ist von 16, also plus 16, Tordifferenz. Nicht schlecht, ne? Die haben jetzt schon 8 Punkte Vorsprung.
Nicht schlecht. Zur U23 von Werder, Nakishi hat da sogar gespielt, ne? Habe ich gelesen. Ne?
Genau.
Nicht schlecht.
Okay. Ja, aber trotzdem halt verloren, da wäre sicherlich noch mehr drin. Können wir ja nochmal gucken. Ich gucke mal kurz mal den Ausblick, auch wenn wir das sicherlich euch nochmal erzählen. Spielen dann gegen St. Pauli 2 nächste Woche Sonntag. Sollte man auch gucken, dass man da weiter punktet. St. Pauli 2 Vorletzter. Aber ich habe mich ja letztes Mal etwas weiter aus dem Fenster gelegt und schon haben die verloren. Wir müssen uns natürlich dann auch beim nächsten Mal auf Bayern konzentrieren. Du hast es ja schon angeteasert. Diesmal auch dann mit einem Fan vom Gegner zum ersten Mal. Wird sicherlich sehr interessant. Kurz noch einen Satz zu Naby Keita. Da war wirklich ein Türkei-Wechsel noch geplant, aber aus seiner Sicht hat er das dann nicht angenommen. Sicherlich etwas schade. Mal gucken, wie diese Personalie weitergeht. Justin haben wir ja schon gesagt, 4 bis 6 Wochen wirft uns weit zurück. Ich finde auch da gerne mal eure Meinung. Ich finde auch, wir hatten es mal vorher kurz angesprochen, Das passt mir nicht. Der ist jetzt oft verletzt. Ihr wisst, er war ja im Februar oder März das letzte Mal auch schon verletzt. Wenn er jetzt so viel rauskommt, aufgrund seiner Schnelligkeit, ist das auch nicht gut für unseren Marktwert auf Dauer. Und wenn der jetzt nicht die ganze Saison ohne Blessur durchspielt, glaube ich, wird das auch kein interessanter Spieler, der dann wirklich für hohes Geld weggeht, weil er einfach zu verletzungsanfällig ist. Auch wenn es natürlich jetzt bitter ist, die Szene sah jetzt gar nicht persönlich so schlimm aus, fand ich. Aber ja, bitter für uns halt und für Justin natürlich auch.
Gerade für Justin bitter, ne? Natürlich für die Mannschaft auch, aber gerade für ihn, weil er sucht sich sowas ja nicht aus. Den Infekt, den er letztes Jahr hatte, wo er richtig mit zu kämpfen hatte, jetzt spielt er, er ist am Tor beteiligt, holt den Elfmeter raus und dann wieder verletzt. Sowas sucht sich ja der Spieler nicht aus. Und das ist schon schade für ihn, definitiv. Gerade in den jungen Jahren. Echt bitter für ihn. Tut mir leid.
Ja. Wird auf jeden Fall sehr interessant dann auch, wie die Aufstellung ist gegen die Bayern dazu, aber dann, ich denke mal, am Donnerstag wird es sein, mehr Scoop. Von daher für uns bleibt jetzt natürlich mit dem fröhlichen Lächeln des Gewinners zu sagen, euch eine schöne Woche. Scoop macht einen Rausschmeißer. Quizfragen hatte ich diesmal nicht, also konnte ich nichts vergessen. Dann müssen wir uns mal fürs nächste Mal wieder einen ausdenken. Macht's gut, ciao.
Ciao. Ja, mein Rauschmeister ist natürlich, dass ich gestern gesehen habe, dass Jürgen Klopp in Mainz auch auf der Tribüne war und Werder gewinnt, obwohl der Kloppo da war. Deshalb sollen wir den Kloppo mal nach Bremen nächste Woche einladen gegen Bayern. Vielleicht ist er ja unser Glücksbringer. Punkt 1, Punkt 2, eine personelle Situation noch, über die wir gerade gar nicht gesprochen haben. Das wollte ich gerade ansprechen, dann mache ich jetzt im Rauschmeister. Ich fand Malatini, als er reinkam, ziemlich, ziemlich unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch viele Pässe sind ausgespielt. Das sah immer so total nervös aus. Auch was mache ich jetzt? Sah ein bisschen überfordert aus. Ob der die Chance gegen Bayern kriegt, bezweifle ich, sage ich jetzt mal, obwohl Marco Friedl halt die rote Karte bekommen hat. Wird interessant, wie der Ole Werner da aufstellt. Und dritte und letzte Sache, Marlon, wir sehen uns. Ich weiß, dass du als Bayern-Fan regelmäßig unseren Werder-Podcast hörst. Wir freuen uns auf dich. Und hau mal nicht so auf den Putz mit deinem ruhmreichen FC Bayern. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Overall, wir stehen zusammen als Green White Wonderwall.